Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge im Lebe Mutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere oder auch sehr viele mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich, in ihrer Expertise besonders erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der im Bereich der Medizin als niedergelassener Arzt, als mehrfacher Buchautor ein sehr, sehr großes Renommee weit über die deutschsprachigen Grenzen hinaus genießt. Wenn man seine Vita ein bisschen liest, dann erblasst man zu Recht vor Neid, würde ich sagen. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass Menschen aus der ganzen Welt zu ihm kommen, um sich von ihm behandeln zu lassen in seine Praxis nach Salzburg, weil er als Arzt einen sehr, sehr naturbelassenen Ansatz verfolgt. Er will nicht die Symptome behandeln und heilen, sondern er geht mit seinen Patienten auf Ursachenforschung und therapiert eben diese Ursache und das in meisten Fällen auf sehr, sehr natürliche Art und Weise. Dazu wird er gleich selbst ein bisschen mehr erzählen. Und er gehört zu führenden Koryphäen in Deutschland, in Europa, sitzt selber in Salzburg in Österreich. Und ich sage herzlich willkommen an Dr. Michael Spitzbart. Guten Abend.
Servus zusammen. Hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und wenn ich hier so in die Kommentare schaue, bekomme ich oder lese ich hier schon sehr, sehr viel Positives und sehr, sehr viele Fans. Sie sind als einer der wenigen Mediziner sehr, sehr aktiv auch in den sozialen Netzwerken. Ich selber verfolge Sie schon seit einiger Zeit und habe als großer Fan der naturbelassenen Medizin und als großer Fan von Vitaminen, Mineralstoffen, von Nahrungsergänzungsprodukten, die ich selber seit vielen Jahren benutze und der sich selber sehr, sehr bewusst mit dem Thema Ernährung, Gesundheit im Körper auseinandergesetzt hat, schon ganz, ganz viel mitnehmen können von ihm. Und würde mich freuen, wenn Sie vielleicht zum Einstieg, ich habe ja so ein bisschen was zu Ihnen schon gesagt, in eigenen Worten ganz kurz vielleicht Ihre Vita in wenige Sätze zusammenfassen und Ihren Ansatz als Mediziner, damit die, die Sie noch nicht kennen, ein bisschen ein Bild von Ihnen bekommen können.
Also ich war schon gut eingeleitet. Also ich unterscheide zwischen Mediziner und Arzt. Mhm. Ich möchte eher als Arzt gesehen werden, nicht als Mediziner. Mediziner verschreiben Medizin. Und Ärzte, da bin ich fast noch wie ein Heilpraktiker, suchen nach der Ursache, wo die Krankheit eigentlich herkommt. Und bei jedem Kongress kriegt der Mediziner eine neue Gehirnwäsche und kriegt nur erzählt, auf welches Symptom, welches Medikament passt. Und es wird nicht geschaut, wo die Ursache ist von einer Erkrankung. Und ich arbeite fast ausschließlich mit essentiellen Substanzen. Mhm. Also essentiell heißt lebensnotwendig. Da gibt es 47, die wir immer brauchen. Würde nur ein Stoff ganz fehlen, wenn man tot. Wenn wir von irgendwas zu wenig haben, müde, schlapp, krank. Und weil ich schon ein paar Jahre mache, kann ich auch schon ahnen, wenn die Leute ein spezielles Symptom haben, wo der Mangel sein wird von diesen Stoffen. Ich hab so ein Bild, das zeige ich jedem Patienten, sein Fass. Und die einzelnen Dauben symbolisieren die Stoffe, aus denen wir bestehen. Mhm. Und wenn nur ein einziger Stoff bei 70% ist, das ganze System bei 70%. Mhm. Ich aber bei 100% haben möchte. Und diese Stoffe werden nie gemessen. Man kann die unterteilen in Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Das wird nie gemessen. Und wenn ein unerkannter Mangel besteht, Leute deswegen krank werden, gibt es Medikamente gegen die Krankheit. Mhm. Hat mit der Ursache nichts zu tun. Und ich schaue halt nach, wo ist die Blockade im Stoffwechsel? Mhm. Das kann der Körperstoffwechsel sein, das kann der Gehirnstoffwechsel sein. Bei Depressionen, Burnout beispielsweise, das ist einer meiner Kerngebiete. Da fehlen meistens Aminosäuren im Gehirn. Mhm. Und da ist der Gehirnstoffwechsel nicht auf Zack. Also eher Richtung Depression, Antriebsarmut. Und wenn man dann diese Stoffe wieder ausgleicht und keine Psychopharmaka verschreibt, wie das normal gemacht würde, zumal ein Mediziner geht, dann kann man das behandeln, beheben, ohne Medikamente. Und man kann sogar vielleicht noch ein bisschen fitter werden, als man vorher war. Also mehr Energie gewinnen. Mhm. Das ist eines meiner Themen. Ich habe vor einer Weile einen Vortrag gehalten vor 15 Milliardären, also relativ kleiner Zirkel mit Anhang, also 30 Menschen waren das, und alle Konto voll bis zur Oberkante. Und ich habe mal anfangs in die Runde gefragt, mehr so Spaß, wer kann noch ein bisschen mehr Energie gebrauchen? Mhm. Überall gingen die Flossen hoch. Also, Geld wie Heu, aber mehr Energie wollen sie alle haben. Und dann ist es halt der Schlüssel dazu, diese Sachen optimieren mhm. für die eigene Energieproduktion. Und das ist eigentlich mein Steckenpferd, mit solchen Stoffen zu arbeiten, Leute auch wegzubekommen von den Medikamenten
ja.
und hinzukriegen zu den natürlichen Stoffen. Man kann fast jedes Medikament ersetzen, vermeiden, verhindern, mhm. wenn hier alles stimmt. Ein Beispiel, es gab 1998 den Nobelpreis in Medizin für die Erkenntnis, dass eine Aminosäure, die heißt Arginin, dass die den Blutdruck senkt. Mhm. Das ist ja 1998 bekannt, Nobelpreis. Und es wird nicht angewandt, der natürliche Stoff wird nicht angewandt, weil den kann keine Firma für sich patentieren.
Kann keiner Geld mitverdienen.
Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten kann man patentieren, da werden die verordnet mhm. und nicht die natürlichen Stoffe. Und immer mehr Menschen erkennen das eigentlich, die wollen die natürliche Behandlung haben. Mhm. Und manche Menschen viele Patienten sind weiter als der Hausarzt. Mhm. Viele Hausärzte sagen, so was brauche ich da gar nicht messen. Wenn die Leute einen Mangel hätten und deswegen krank würden, gibt es ja so hervorragende Medikamente. Mhm. Aber die Patienten wollen die Medikamente nicht, die wollen lieber das Natürliche haben.
Weil ich finde,
die Krankheit geheilt wird und nicht nur behandelt wird.
Ja. Es ist großartig. Ich finde Ihre Unterscheidung erstmal von Mediziner und Arzt großartig. Von daher, sorry, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Finde ich sehr, sehr schön. Und Sie haben von diesen 47 essentiellen Stoffen gesprochen, die wir brauchen, um gesund zu bleiben, um wirklich 100% Energielevel zu haben. Jetzt ist das ja eigentlich kein Staatsgeheimnis, wie unser Körper funktioniert. Und das ist ja auch... Es ist ja Wissen, das im Grunde frei zugänglich ist. Das ist ja nichts, was Sie jetzt erfunden haben. Warum nutzen so wenige Ärzte dieses Wissen, um Menschen wirklich vernünftig zu behandeln?
Ja, wie eingangs erwähnt, auf jedem Arztkongress oder Medizinerkongress gibt es die Gehirnwäsche. Mhm. Dann werden eigentlich nur Medikamente vorgestellt. Und man sieht da, wenn Kongresse sind, in Berlin, wenn man ist, vor den tollen, guten Hotels, wehen die Fahnen, Bayer, Zibakaiki, Squibb, man sieht da Pfizer, da sieht man, da sind gerade die Arztkongresse und die rufen natürlich, die stellen die Referenten auf die Bühne, von denen sie wissen, dass sie konform berichten. Mhm. Und die Leitlinien, die erstellt werden, wie eine Krankheit behandelt wird, die Leitlinien werden eigentlich in Pharmakonzernen gemacht. Und die Ärzte setzen nur die Mediziner setzen nur diese Leitlinien um. Und da geht es eigentlich nur darum, Medikamente zu verschreiben und ja, nicht nach der Ursache gucken. Mhm. Und wie Sie gesagt haben, in jedem Biochemiebuch steht das drin. Das haben auch die Mediziner mal gelernt im Studium.
Ja.
Das hat nicht ich erfunden.
Ja.
Das ist frei zugängliches Wissen, das könnte jeder lesen und könnte jeder anwenden. Und das machen ja auch viele. Beispiel. Menschen, die depressiv sind, die haben zu wenig Serotonin. Die Schulmedizin verschreibt Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ein Medikament, was die Restwirkung Serotonin im Gehirn länger erhalten soll. Das ist die Medizin. Ich möchte die Eigenproduktion erhöhen und dazu brauche ich bestimmte Stoffe. Und zwar eine Schlüsselaminosäure, die heißt Tryptophan. Daraus macht der Körper Serotonin. Und er kann nur so viel Serotonin produzieren, wie Tryptophan da ist. Mhm. Warum gar nicht diskutieren? Das ist Biochemie.
Ja.
Ja, und das kann jeder nachlesen. Und manche machen das ja auch und wenden das dann an. Dann nehmen die so ein bisschen Tryptophan und sagen, der hat bei mir nicht geholfen. Weil es einfach zu wenig war. Mhm. Also bei meinen Patienten messe ich genau den Bedarf. Also den personalisierten Bedarf messe ich und da muss man mal eine Weile richtig klotzen.
Ja.
Oder Menschen, denen es nicht so gut geht, denen gebe ich die ganzen Stoffe auch per Infusion. keine Medikamente, nur das Essentialstoff, Tryptophan intravenös.
Ja.
Was ich oral gebe, ist so der Espresso-Löffel. Führt auch zum Ziel, dauert nur länger. Intravenös ist die Suppenkelle. Da kriege ich viel mehr rein.
Absolut.
Und dann kann ich viel, viel, viel besser, effektiver arbeiten.
Ja.
Die Leute schneller helfen. Die wollen ja spürbaren Erfolg haben. Die wollen nicht, dass es in einem halben Jahr besser geht.
Richtig.
Gleich besser geht.
Es ist faszinierend und erschreckend zugleich, wie unser Ärztesystem, Medizinsystem funktioniert und das gesamte Gesundheitswesen eben von der Pharmaindustrie gesteuert. Also ich finde es sehr, sehr erfrischend und irgendwo auch mutmachend, dass ein Arzt wie Sie das auch mal klar ausspricht und sich dem Ganzen auch klar kritisch gegenüberstellt und dagegen positioniert und nicht nur sich dagegen stellt, sondern auch den besseren Weg aufzeigt und ihn wirklich praktiziert. Und ich sag seit vielen Jahren immer so den Spruch, lassen Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker, weil ich die Heilpraktiker schon für die besseren Ärzte halte. Ich bin selber fast kaum noch bei Ärzten. Sie haben selber gesagt zum Einstieg, Sie arbeiten eigentlich mehr wie ein Heilpraktiker. Ja. Und ich hatte selber das Referenzerlebnis vor 8 Jahren. Das war das erste und einzige Mal, dass ich selber Influenza hatte und eine virale Grippe hatte. Und so wirklich, dass ich den kleinen Finger nicht bewegen konnte, ohne Schmerzen zu haben. Ich bin kaum von der Couch hochgekommen. Und meine damalige Freundin hat mich damals zu ihrer Heilpraktikerin geschleppt. Sie hat mich da fast hingetragen, ins Auto getragen, da reingetragen. Und die hat mich an den Tropf gehangen, intravenös hochdosiertes Vitamin C. Und eine halbe Stunde später bin ich aus der Praxis getanzt und war gesund.
Gold richtig, ja.
Und das war für mich dieses Referenzerlebnis, wo ich zum ersten Mal selber gespürt habe, dass ein natürlicher Stoff wie Vitamin C bei meinem Körper macht, wo ich mein Leben lang immer zu kämpfen hatte mit Mandelentzündungen und Mittelohrentzündungen als Kind und vollgestopft wurde von Ärzten mit Antibiotika, sodass ich heute gegen die Hälfte allem, was es so gibt, resistent bin. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mache das einmal im Quartal mittlerweile vorsorglich an den Tropf mit Vitamin C und war seit 8 Jahren nicht mehr krank.
Ja. Also. Was auch viele Mediziner nicht wissen, dass fast alle Tiere der Welt Vitamin C selbst produzieren können. Mhm. Nur Menschen, Meerschweinchen und Primaten, Menschenaffen können das auch nicht. Die sind dann, wie wir, auf Vitamin C von außen angewiesen, dass da genügend kommt. Und Tiere können die Produktion steigern. Also ein Hund, der eine Infektion hat, der kann die eigene Vitamin C-Produktion um das 400-fache steigern, um genau diesen gleichen Effekt zu haben, wie Sie beim Heilpraktiker, intravenös. Wir können das nicht steuern, wir müssen es von außen kriegen.
Ja.
Und wir kriegen immer so Grenzwerte gesagt, wie viel Vitamin C man haben sollte.
Ja.
Heißt es bei uns, unisono heißt es immer, 100 Milligramm am Tag. Das reicht aus. Das reicht aus, um gerade nicht zu sterben.
Ja.
Das reicht aus, damit du nicht die Zähne aus dem Mund fallen, dass wir gerne Skorbut kriegen. Dafür reicht das.
Das haben wir ja in den öffentlich-rechtlichen Medien gelernt. 2 Portionen Pommes, oder wie war das?
Reichen aus. Das dürfen die ungestraft sagen. Und ich möchte mal meinen Patienten in den oberen Normbereich hinein, gerade wenn sowas ist wie eine Infektion oder wie Corona. Mhm. Da möchte ich doch wie mein Hund die Eigenproduktion, der seine Eigenproduktion selber steigert, ich muss das dann von außen steigern, um den gleichen Effekt zu haben. Die Natur macht das. Wir machen das nicht. Also wir haben das Enzym verloren vor zig hunderttausend Jahren, mit dem der eigene Körper aus Glucose Ascorbinsäure macht. Das ist ein Stoffwechselschritt, ein Enzym, was wir nicht mehr haben. Und seitdem sind wir angewiesen auf Vitamin C von außen. Und Meerschweinchen können das auch nicht und Primaten. Und meine Kinder früher, die hatten Meerschweinchen und Hasen. Mhm. Und im Sommer waren die draußen im Garten und haben normal gefressen, die haben gegrast und denen ging es gut. Dann kamen die Winter in den Keller und die Meerschweinchen haben das Hasenfutter mitgegessen. Und dann haben die Haarausfall bekommen, so kahle Stellen. Da sind wir zum Tierarzt gegangen, hat er gefragt, was essen denn die? Ihr Hasenfutter. Hat er gesagt, das geht nicht, weil im Hasenfutter ist kein Vitamin C drin, weil Hasen es selber produzieren können. Und Meerschweinchen nicht. Also die brauchen anderes Futter, wo das drin ist. Und das Tierfutter wird besser untersucht als unser Futter.
Das Perverse ist ja, dass auch die meisten Tierebesitzer mehr Geld für das Essen ihrer Tiere ausgeben als für ihr eigenes. und mehr darauf achten, was dann letzten Endes drinsteckt. Also das ganze Thema der natürlichen Nährstoffe, der Vitamine, der Mineralstoffe ist ja für viele noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich selber nehme seit 8 Jahren täglich Nahrungsergänzung. Ich gebe 150 bis 200 Euro pro Monat für Nahrungsergänzungsprodukte aus, weil es mir einfach wichtig ist und weil die eigene Erfahrung mir auch gezeigt hat, es hilft. Plus das Intravenöse beim Heilpraktiker, was ich selber immer nutze. Was ist der Tipp, den Sie geben können als allererstes, als einfachster Einstieg für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte, um auch selber Erfahrungen zu machen? Wie fühle ich mich denn besser, wenn ich supplementiere? Was kann ich als ersten Schritt im besten Fall tun?
Also der Königsweg ist das, wie ich in meiner Praxis mache, messen und gezielt substituieren. Das empfehle ich dann, wenn Leidensdruck da ist. Mhm. Dann soll ich es wirklich geschickt und gescheit machen. Wenn ich sage, ja, mir geht es ganz gut, ich möchte es vielleicht ein bisschen steigern, dann muss ich gucken, bei diesem Fass, bei diesem Bild, bei diesem Beispiel, was ist denn essentiell im Essen, was ist nicht essentiell. Und was viele auch nicht wissen, nicht essentiell sind Kohlenhydrate. Mhm. Braucht der Körper nicht. Das sind die Sättigungsbeilagen. Brot, Nudel, Reis, Kartoffel. Aber die Menschen essen sich oft an dem satt, was sie nicht brauchen. Mhm. Und haben deswegen zu wenig Platz auf dem Teller oder im Magen von dem, was sie brauchen. Und dadurch haben so viele Menschen oft deutliche Mangelzustände. Hm. Die haben zwar volle Töpfe, aber verhungern trotzdem innerlich an essentiellen Stoffen, weil sie mit dem Nicht-Essentiellen satt essen. Nudel-Junkies, die lieben Nudeln. Die könnten morgens, mittags, abends Nudeln essen, aber kriegen dann zu wenig Eiweiß ab.
Ja.
Wundern sich, dass die schlapper und schlapper werden.
Schaffe ich es denn heutzutage rein mit gesunder Ernährung, wenn ich wirklich vitaminreich esse, viel Obst und Gemüse esse, den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen zu decken? Oder brauche ich mittlerweile die Supplemente, weil zu wenig Nährstoffe noch in Obst und Gemüse drin sind?
Also wenn ich sehr auf meine Ernährung achte, alles sehr frisch kaufe, am besten biologisch kaufe, und möglichst wenig koche. Mhm. Den Kochtopf kennen wir erst seit 6000 Jahren. Mhm. Dann liest man in tollen, in schlauen Tabellen, Kartoffeln haben Vitamin C. Mhm. Das stimmt vielleicht, die Kartoffel, wie sie aus dem Boden kommt. Ja. Aber die Kartoffel auf dem Teller, die hat ja nichts mehr drin. Das ist ja Tabula rasa, alles weg. Mhm. Die ist ja jetzt nur auf 100 Grad. Und da ist nichts mehr drin, was lebendig war. Mhm. Ist alles gestorben. Also Kartoffeln haben kein Vitamin C, egal wenn es in der Liste drinsteht. Das gilt nicht für Kartoffeln auf dem Teller.
Ja.
Also wenn ich sie mich sehr geschickt ernähre, kann ich es sehr wohl schaffen, beim hohen Grundumsatz, also viel Bewegung, mit geschickter Ernährung mein Essen, meine Vitalstoffe abzukriegen. Mhm. Du hast ja eigentlich von der Natur gedacht.
Ja.
Aber wenn ich halt nicht so einen hohen Kalorienbedarf habe, weil ich mehr sitze, als ich mich bewege, und wenn ich dann den Kalorienbedarf auch noch decke mit nicht essentiellen Sachen, dann entstehen oft, nicht über Nacht, aber über Wochen und Monate, entstehen so schleichend die Defizite. Und irgendwann denken die Leute, ich habe dir irgendwo eine Handbremse angezogen, wieso kann ich nicht mehr so, wie ich möchte? Das ist dann, weil diese entscheidenden Stoffe fehlen.
Ja. Das heißt, wenn ich die Höhle verlasse, um jagen zu gehen den ganzen Tag und auf der Jagd das frisch esse, was ich direkt gepflückt habe, also Rohkost, dann bin ich perfekt versorgt. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich gerne auch noch was supplementieren.
Ja, sowas eigentlich gedacht.
Ja, sehr gut. Also dazu kommt ja zumindest, wenn man den Studien glauben darf, dass gerade bei dem Obst und Gemüse, selbst das, was wir an Bio-Obst kriegen, dass ja wirklich weniger Nährstoffe drin sind als früher, weil ja alles überzüchtet ist, schneller wachsen soll, länger halten soll.
Ja, stimmt leider. Und es ist alles sehr süß gezüchtet worden, süß verkauft gut. Mhm. Und wenn man einen alten Obstbaum, einen alten Apfelbaum im Garten hat, 70 Jahre alt, das isst heute keiner mehr.
Ja.
Weil die so verwöhnt sind von den süßeren Äpfeln aus Südafrika.
Ja. Ja.
Da hat der Geschmack sich einfach umgestellt.
Ja.
Und dann sind die halt voll mit Fructose. Mhm. Und Fructose ist ein sehr ungünstiger Zucker. Mhm. Also Fruchtzucker hört sich gesünder an als normaler Zucker, aber er ist doppelt so ungesund wie der normale Zucker und der schon ungesund.
Ja.
Also das ist nämlich.
Einmal ganz kurz dazwischen gehen an die Live-Zuschauer. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, die hier in den Kommentaren kommen. Tut uns einen Gefallen, nutzt mal hier unten bei Instagram diese Fragezeichenkästchen. Da könnt ihr die Fragen stellen. Da kann ich die gleich sortiert abrufen, weil im normalen Chat gehen die unter, die finde ich nicht mehr wieder. Also bitte stellt die Fragen unten in den Fragezeichenkästchen und dann werden wir auch noch die besten Fragen am Ende raussuchen und die leite ich dann weiter an Dr. Spitzbart. Jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir alle verlernt haben, wie gesunde Ernährung geht, dass wir eigentlich auch nie gelernt haben, was braucht denn unser Körper, um gesund zu bleiben, um Energie zu haben. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Wir alle fahren Auto, die meisten. Wir wissen, was muss da für ein Benzin rein oder muss Diesel rein. Wie viel Oktan braucht das Benzin? Normal, super, super plus. Was für ein Öl muss rein? Das heißt, wir wissen genau, wie wir den Motor am Laufen halten. Aber kein Mensch weiß, wie viel Ballaststoffe braucht mein Körper eigentlich am Tag? Wie viel Vitamin C? Wie komme ich da dran? Und was braucht denn mein... Ne? Wir packen Supplemente in den Sprit rein, damit das Auto länger hält, aber vergessen uns selber. Das ist uns dann zu teuer. Und die entscheidende Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie kann ich es denn einfach für mich runterbrechen? Ich habe jetzt ganz oft die Frage gesehen, wie viel Vitamin C, welche Nährstoffe? Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Haben Sie eine essentielle Buchempfehlung, wo Sie sagen, lest das, da findest du die Antworten auf die Frage, ja. Was du in welcher Form am besten zu dir nimmst.
Ich habe in meinem Schreibtisch über die Bücher liegen, die ich geschrieben habe. Und ein Buch habe ich auch in Chinesisch da liegen, nur zum Angeben. übersetzt wurde. Also das ist das Buch, das heißt, entschlüsseln Sie Ihren Gesundheitscode. Da sind eigentlich diese essentiellen Stoffe beschrieben. Da kann man das genau nachlesen. Aber ich möchte natürlich keine Butterfahrt hier machen. Man muss das nicht kaufen. Bei Vitamin C kann ich sagen, 2 bis 3 Gramm am Tag sollte man nehmen. Mhm. Besten über den Tag verteilt. Und wenn eine Erkrankung kommt, eine Grippe oder eine Infektion da ist, dann kann man es auch mal auf 10 Gramm hochgehen. In meiner Praxis gebe ich intravenös 15 Gramm Vitamin C. Wenn die Leute spüren, ich bekomme eine Grippe, wenn man das früh intravenös gibt, ist das weg.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ja. mache ich seit 8 Jahren so. Und gerade wenn ich viele Seminare habe, vor den Seminaren, nach den Seminaren, immer vorbeugend, hänge ich mich einmal an Tropf beim Heilpraktiker und dann kommt erst gar nichts.
Ja. Also Vitamin C sollte man muss nichts, aber ich rate das zu supplementieren. Vitamin C, 2 bis 3 Gramm und Vitamin D. Mhm. Wenn man jetzt viel raus kann bei dem Wetter, heute ist schlechtes Wetter, Eishalli. Aber wenn man jetzt ab Mai, April, Mai viel rausgeht und der Haut Fläche bietet, dann macht der Körper selber genügend Vitamin D. Aber ab Herbst muss ich es wieder substituieren, weil der Körper es nicht mehr machen kann. Und das, auch wenn man sagt, ich bin ja jeden Tag draußen, die Sonne hat die Kraft nicht. Die muss steiler stehen. Das ist bei uns nur von April bis Ende September. Da hat die Sonne die Kraft, den Vitamin D selbst herzustellen.
Ja.
Man kann, es ist ein Mischhormon eigentlich, das Vitamin D. Es ist ein Sonnenhormon, gar kein extra Vitamin. Und man kann das selbst produzieren und auch essen. Mhm. Also Eskimos, die eigentlich keine Chance haben, sich in die Sonne zu legen und die meiste Zeit im Jahr eigentlich im Kalten sind, die können Vitamin D essen über die fetten Seefische. Früher hieß es, gab es uns Lebertran. Mhm. Wir sind alles jung dafür, aber früher gab es dann Lebertran und die Kinder haben das gehasst.
Es klingt auch nicht so, als ob es gut schmeckt. Na, ich habe es nie getrunken.
Ich bin Gott sei Dank auch nicht mehr in der Generation geboren, die das nehmen mussten. Da gab es schon für die Kinder diese Vigan-Toiletten, also diese kleinen Vitamin-D-Kapseln. Mhm. Die wurden dann empfohlen gegen Rachitis, hieß wieder die englische Krankheit. England ist eine Tropfsteinhöhle. Wenig Sonne, dann viele Kinder Rachitis bekommen. Da ist es wohl eine englische Krankheit. Und da wurde früher Leber dran gegeben und jetzt gibt es das Vitamin D. Ja, das empfehle ich jedem Menschen und auch im Sommer. Wer im Sommer viel im Büro sitzt, von 9 bis 17 Uhr, ich messe das bei jedem Patienten, messe ich routinemäßig Vitamin D. Mhm. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen sogar im Sommer einen Mangel haben. Nämlich nur mal am Samstag Rasenmähen mit der freien Oberkörper reicht nicht aus.
Ja.
Und als Tipp gilt, man sollte die halbe Erythem-Dosis abbekommen, das heißt, die Hälfte der Dosis, die man bräuchte, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Die Hälfte reicht, um die Vitamin D-Produktion am Laufen zu halten.
Sonnenbrand ist ein gutes Stichwort. Ganz kurz, wie verhält es sich mit Sonnenmilch und Vitamin D?
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Sehr gut.
Mein Männer, ein Gedanke, ohne Sonnencreme. Wenn ich mich vorher erst einschmiere, dann blockt die Sonnencreme die Vitamin D-Strahlen ab, genau die Strahlen, die ich bräuchte, um in der Haut Vitamin D produzieren zu lassen. Die UVA-Strahlen gehen durch. Und das sind die, die den Hautkrebs verursachen. Also bitte mich jetzt nicht missverstehen. Man soll nicht verbrennen. Sonnenbrand ist schlecht. Also die halbe Sonnenbranddosis reicht aus für die Vitamin D-Produktion. Und wenn ich die abbekommen habe, dann gehe ich halt in den Schatten. Und meine Frau ist ein dunkler Typ, die ist genauso dunkel wie sie. Die kann in Thailand kann die 5 Stunden in der Sonne sein. Und ich muss halt 20 Minuten muss ich in den Schatten gehen und sonst würde ich verbrennen in der Sonne. Je nach Hauttyp ist es unterschiedlich. Und die Leute, die einen dunkleren Ton haben, die brauchen dementsprechend länger, um wieder mit dem zu produzieren. Ja.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt bei der Sonnenmilch, dass das gute Vitamin D geblockt wird und die böse UV-Ausstrahlung durchkommt. Aber wir wollen ja hier keinem was unterstellen. Vielleicht nochmal auf das Vitamin C zurückzukommen, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht bei mir mit der Influenza und das ist ja ein Virus, der dem da zugrunde liegt. Das heißt, das Vitamin C hat mir dabei geholfen, den Virus besser loszuwerden. Könnte man eventuell annehmen, dass das auch bedingt gegen Corona helfen könnte, wenn ich Vitamin C zu mir nehme?
Ja, nicht nur bedingt, also generell ist das Immunsystem besser aufgestellt. Und das Immunsystem wird eigentlich mit allen Viren, Bakterien fertig. Mhm. Wir sind ständig umringt von Viren und Bakterien. Das ist ein Miteinander.
Ja.
Und hohe Vitamin-C-Dosen, ich darf das nicht laut sagen, weil das medizinisch nicht richtig ist. Ich weiß aber, stimmt, hohe Vitamin-C-Dosen können Viren abtöten.
Ja.
Das hat allein Pauling gesagt, 2 Nobelpreise hat er gehabt. Die sind nie ganz dumm, Nobelpreisträger.
Ja.
Und der hat sein Leben lang eigentlich geforscht mit Vitamin C.
Ja.
Und hat dann auch sehr hohe Dosen selber genommen und ist dann irgendwann mit ein paar 90 Jahren irgendwann gestorben.
Wer untersagt das denn, dass Sie das nicht laut sagen dürfen mit dem Vitamin C?
Ich habe schon Gegenwind bekommen. Mhm. Ich habe nur etwas wiedergegeben, was die Ärzte in Wuhan gesagt haben, in Wuhan, wo zuerst die ersten Corona-Fälle waren. Mhm. Die haben festgestellt, bei den sehr schweren Fällen, die wirklich beatmet waren auf der Intensivstation, die haben dann 30, 40 Gramm Vitamin C bekommen, die Patienten. Mhm. Und die ging es nach wenigen Stunden deutlich besser. Das waren Erkenntnisse, die gehabt haben. Mhm. Das sind natürlich keine abgeschlossenen Studien. Das waren nur erste Erkenntnisse.
Ja.
Und außerdem in Südkorea haben die Mitarbeiter in den Kliniken, die sind versorgt worden, mit 3 Gramm Vitamin C täglich, um die eigene Abwehrkraft zu erhöhen. Und sehr erfolgreich wurde das erhöht. Und das habe ich wiedergegeben und habe dann gleich im Standard, das ist eine Zeitung wie bei uns der Fokus oder so, wie in Deutschland der Fokus, wurde dann gleich Scharlatan und sowas geschrieben und Fake News. Und 2 Tage später wurde die gleiche Studie, also Prästudie, zitiert in Newsweek in USA, Daily Mail und Washington Post wurde das gleiche zitiert. Und Ärzte in den USA haben genau auch angefangen, auf Intensivstation mit Vitamin C zu therapieren. Mhm. Und hier unsere Schlafmützen. Auch die Faktenchecker, die Schlafmützen, die haben mal diese Studie nicht gefunden. Die hätten mich mal anrufen können. Gibt es dafür einen Beleg?
Ja.
Und die haben dann lieber Fake News geschrieben. Der Beleg kam 2 Tage später.
Ja, Faktencheck ist für mich jetzt sowieso schon das Unwort des Jahres. Aber es gibt ja nicht nur die eine Studie zum Thema Vitamin C. Warum wird denn schulmedizinisch und von der Pharmaindustrie so wenig Wert auf Vitamin C gelegt?
Weil man dann natürlich weniger, also keine Firma kann für sich natürliche Stoffe patentieren. Mm. Die sind frei. Kommen aus der Natur, kann keiner patentieren. Darum ist da keine Marge drauf. Und darum ist da kein Interesse, sowas damit zu arbeiten. Lieber die Leute ein bisschen kränker werden lassen und dann mit Medikamenten so entlanghangeln. Und wirklich lange am Leben halten mit diesen Medikamenten. Das ist genau diese Medizin, die ich ablehne und die viele Patienten auch, viele Menschen auch ablehnen, die gar nicht in diesen Kreislauf hinein wollen.
Es ist ja, viele, viele Menschen hören das ja jetzt und können das gar nicht glauben, wie die Pharmaindustrie macht irgendwas, was uns schadet, die wollen nur Geld verdienen. Für die ist das so weit weg und so abstrus, dass das, was in den, ich nenne sie liebevoll Qualitätsmedien, berichtet wird, nicht die Wahrheit ist. Das ist, Sie haben den Nobelpreis angesprochen. Es gibt ja auch den schönen Nobelpreis von Dr. Otto Warburg in den 1930er Jahren mit einer großen Krebsstudie, nämlich dass eine basische, eine säurebasenneutrale Ernährung, das verhindert, dass Zucker oder Zuckerarm, die ja letzten Endes ist ja pure Säure, dann die Krebszellen quasi wegschmelzen lässt. Wenn man heute einen Onkologen fragt, der kennt das nicht. Der hat von Otto Warburg nie was gehört.
Ich möchte es nicht angeben, aber ich habe ein Buch geschrieben, Schutz vor Krebs heißt das, wo es genau um dieses Thema geht, diese Warburg-Hypothese. Und der Warburg, wie gesagt, auch Nobelpreisträger 1931. Und diese These wurde nie widerlegt, nur ständig ignoriert. Und ich behandle meine Patienten so, auch sehr erfolgreich, wenn die wirklich mitspielen. Also die müssen schon streng sich ketogen ernähren, dann hat man durchschlagende Erfolge. Und dass der Krebs eine starke Affinität zum Zucker hat, nutzt auch die Schulmedizin. Nämlich wenn die eine Szintigraphie machen, um Krebszellen und Metastasen zu suchen, bekommen die Patienten eine Zuckerlösung intravenös, markierten Zucker. Dann können die nach 20, 30 Minuten in der Szintigraphie genau sehen, wo der Krebs sitzt. Weil der Krebs saugt den Zucker an wie ein Magnet. Diagnostisch nutzt man das, therapeutisch nicht. Wie wäre es denn, wenn ich das, wovon der Krebs lebt, einfach mal weglasse bei der Ernährung? Wir haben darüber gesprochen, Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Ich lasse das weg, hat der Krebs nichts zu essen. Und der schmilzt wie Butter in der Sonne. Und da sagt gerade auch das Krebsforschungszentrum Heidelberg, sagt, gerade bei Krebs brauchst du viel Energie. Da musst du viel Kohlenhydrate essen für die Energie. Also den Krebs schön ernähren und dann mit der Chemotherapie gehen wir drauf auf den Krebs.
Ja.
Ist in meinen Augen nicht der klügste Ansatz.
Das ist noch sehr nett gesagt, dass das nicht der klügste Ansatz ist. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich frage natürlich ein bisschen überspitzt, weil ich die Zusammenhänge kenne. Ich rede auch in meinen Seminaren sehr, sehr intensiv und offen über das Thema und versuche ein bisschen aufzuwecken. Ich finde es sehr schön, dass wir das Interview hier nutzen können, dass mal von einem extrem angesehenen Arzt wie Ihnen das Ganze auch aufgegriffen wird. Ich möchte gerne, bevor wir intensiver auf das Thema Corona eingehen, mal die ein oder andere Frage, wir haben so viele Fragen, wie ich sie selten hatte, eine oder andere Frage aufgreifen. Hier ist eine sehr, sehr schöne Frage. Gibt es Kontraindikationen bei Vitamin C intravenös?
Gibt es nicht. Es gibt keine Kontraindikationen. Also ich verabreiche so viel Vitamin C, Berge davon. Es gibt keine, in Lehrbüchern steht zwar drin, es gäbe Nierensteine und sowas, aber dann müsste das hier ein Zentrum für Nierensteine sein. Gibt es nicht. In meinen Augen gibt es keine Kontraindikation.
Vielen Dank. Und dieses berühmte, man soll nicht zu viel nehmen, ob es jetzt oral eingenommen ist oder intravenös, dass es gefährlich wäre, gesundheitsgefährdend. Ich meine, unsere Bundesgesundheitsministerin möchte ja gerade alles noch mehr limitieren, um die Menschen zu schützen, weil ja also in der offiziellen Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums gesagt wird, dass bei den meisten Menschen Nahrungsergänzung völlig überflüssig und sogar schädlich ist. Steht wortwörtlich in dieser Presseerklärung drin.
Also dümmer geht's nicht mehr. Aber wenn man sieht, die Frau Klöckner im engen Schulterschluss mit dem Nestle-Chef, der wirklich nicht das gesündeste Essen herstellt.
Ja.
Da sieht man, woher der Wind weht. Also die Wiener Pharmaindustrie auch, die suchen die Mächtigen.
Ja.
Und ich habe gestern meinen Post, gestern vorgestern habe ich ein Zitat von Herrn Seehofer gehabt. Mhm. Als er noch Gesundheitsminister war, hat er gesagt, die in der Medizin das Sagen haben, wurden nicht gewählt. Mhm. Und die gewählt wurden, haben nichts zu sagen.
Ja.
Und es gibt 2000 Lobbyisten in Berlin, die versuchen, die Medizin zu beeinflussen, zu denken. Das schaffen die sehr gut. Und das Gleiche wird auch sein bei der Ernährung, bei der Frau Klöckner. Da kommt auch die Wirtschaft.
Und, ist schon ein komischer Zufall, die Nähe zu Nestle. Übrigens, Sie haben ja eben schon gesagt, dass die Pharmaindustrie halt natürliche Stoffe nicht patentieren kann. Nestle hat es geschafft, die bauen einfach Zäune um Brunnen und verkaufen dann das Wasser an die Völker in Afrika, die vorher sich von diesem Wasser ernährt haben. Das schafft nur Nestle, das muss man schon sagen. Geschäftliches Geschick ohne Ende. Ich habe vor vielen Jahren aufgehört, die Produkte dieser Firma zu kaufen. Erzähle das auch jedem, der es nicht hören will, dass er doch bitte aufhören soll, einen Espresso zu trinken. Gibt auch anderen guten Kaffee. Und das sage ich auch ganz offen hier in dem öffentlichen Podcast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür, für die Offenheit. Ich werde noch andere Fragen aufgreifen. Das sind so viele. Wir kriegen es in dieser einen Stunde hier nicht hin. Lassen Sie uns über das Thema Corona reden. Mein persönlicher Eindruck ist, dass da gesteuert aus China, ursprünglich von Wuhan, Informationen kamen, die anfangs weltweit nicht ernst genommen wurden, weil auch keiner wusste, wie ernst kann man das nehmen, was die Chinesen so in die Welt verbreiten mit ihren Medien. Und dann auf einmal Zahlen auf eine Art und Weise interpretiert wurden, dass eine Regierung nach der anderen Panik bekommen hat und schwerwiegende Entscheidungen getroffen hat. Mittlerweile stellt sich die Faktenlage ja doch recht anders dar, als man das ursprünglich angenommen hat. Aber seltsamerweise ignorieren es die Regierungen der Welt konsequent. Wo sehen Sie die Hintergründe und was passiert da gerade weltweit in dieser Corona-Krise?
Also was da passiert, kann man rational nicht erklären. Oder zumindest ich kann es rational nicht erklären.
Ich auch nicht.
Normalerweise, wenn man hier Pandemien hat, da versucht man mit belastbaren Daten eine Grundlage zu bilden und dann zu entscheiden, wie man vorgeht. Aber man hat ohne belastbare Daten den Notstand ausgerufen und hat alle Leute, die gesagt haben, es wird völlig überbewertet. Also die hat man nicht zu Wort kommen lassen. Und das, normalerweise in der Medizin oder in der Wissenschaft gibt es einen Diskurs. Jeder Wissenschaftler stellt seine eigenen Aussagen immer wieder in Frage. Man möchte sicher sein, dass es richtig ist, was er erzählt. Und in dieser Corona-Geschichte, da wurde nichts, was sicher war, erzählt. Es wurde alles erzählt, was unsicher war. Es gab nur ein Orakel, ein Seuchenorakel in Berlin, der Zusammenschluss RKI und Charité, also Professor Drosten, und ohne belastbare Daten, sagt der Drosten, es wird schlimm kommen, wir werden 1,2 bis 3 Millionen Tote haben. Ja, und dann wurde gefragt, wie er drauf kommt. Ja, das sind Annahmen, die auf Schätzungen beruhen. Ja, das hört sich gut an, ist aber nicht sehr wissenschaftlich.
Ja, ich nenne sie ja immer voll das Ratespiel- und Klamauk-Institut bei dem, was da interpretiert wird. Jetzt kommt hier im Chat, kommt schon, oh Gott, nicht wieder Corona, ich kann das Thema gar nicht mehr hören. Wir können es alle nicht mehr hören. Der Grund, warum ich es anspreche, ist, dass wir alle ganz viele Fragezeichen im Kopf haben. Und ich weiß, dass Sie dem Thema sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Jeder, der Ihre Social-Media-Posts verfolgt, sieht, wie kritisch Sie diesem Thema gegenüberstehen und Sie da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert, weil Sie als niedergelassener, praktizierender Arzt, der im vollen Saft steht, sage ich mal, in der Blüte seiner Karriere, auch richtig was aufs Spiel setzen, wenn die so klar Stellung beziehen. Weil wenn das irgendwelche Altprofessoren tun, die seit Jahren in Rente sind, die haben nichts mehr zu verlieren. Aber sie hätten richtig was zu verlieren an Reputation. Sie sind hoch angesehen. Und beziehen sehr, sehr klar Stellung. Was bewegt Sie persönlich, da die aufklären zu wollen und die Menschen ein bisschen in die Klarheit zu bringen?
Also ich kann nicht contre-coeur, gegen das Herz arbeiten. Also wenn ich sehe, da ist was faul im Staate, dann kann ich nicht stillhalten. Da bin ich vielleicht noch zu sehr rebell und sowas. Ich sehe, es läuft komplett falsch. Und ich wundere mich, dass keiner was sagt. Außer, wie du selber gesagt hast, wenigen Leuten, die im Ruhestand sind, die nichts zu verlieren haben.
Ja.
Die sagen was, aber was die sagen, ist völlig richtig. Und das Seuchenorakel sagt in Berlin, die haben ja immer schon falsch gelegen. Ja. Die haben schon bei der Vogelgrippe falsch gelegen oder auch riesen aufgebauscht, die Vogelgrippe. Wir hatten keinen einzigen Toten in Deutschland, keinen einzigen, null. Vogelgrippe. Trotzdem haben wir eingekauft Tamiflu. Für Milliarden haben wir dieses Medikament Tamiflu, was nicht wirkt, eingekauft und für Millionen wieder verbrannt hinterher. Dann kam die nächste Grippe, die Schweinegrippe. Da hatten wir in Deutschland 250 Tote. 250, nicht 250.000. Und das gleiche Schauspiel, das gleiche Drehbuch. Immer die WHO ruft eine Pandemie aus. Jetzt haben sie noch die Richtwerte runtergesetzt, dass man früher eine Pandemie ausrufen kann. Und dann soll möglichst viel verkauft werden, Impfstoff oder Medikament. Tamiflu bei der Vogelgrippe, Pandremex bei der Schweinegrippe, ein Impfstoff, der nur Nebenwirkungen hatte. Den hat da der Professor Drosten angepriesen, der Impfstoff muss her und die möglichen Nebenwirkungen vom Impfstoff, die Nebenwirkungen können niemals so stark sein wie die Auswirkungen der Schweinegrippe. Und dann gab es den Impfstoff. Und dann wurden auch Menschen zwangsgeimpft in Mexiko, wo die Schweinegrippe ausgebrochen war. Auf der Straße wurden die mit Polizeigewalt geimpft. Dann wurden die in den USA weiter geimpft, aber nicht mit Polizeigewalt. Aber dann schnell festgestellt, die Folgeschäden sind sowas von gravierend. Viel schlimmer als die Schweinegrippe. Wie gesagt, in Deutschland nur 52 Fälle überhaupt. Und da hat man diese Impfung schnell wieder eingestampft. Und wenn man so einen Impfschaden hat, und die Hersteller schaffen es, die Regierung dazu zu bringen, das offiziell zu empfehlen oder sogar zu verpflichten, wie jetzt, ja, durch die Hintertür oder wie, dann haftet die Regierung für den Impfschaden. Und der Hersteller ist fein raus, der gewinnt 100% bei sich.
Ja.
Und den Impfschaden haben die Steuerzahler zu 100%.
Ja, im Fall der Schweinegrippe zahlt die schwedische Regierung ja Millionen an die Impfgeschädigten.
Ja. Hochfall eine Million.
Und da haben die Kinder schwere Narkolepsie und eine andere Folge. Ja. Infolge der Impfung, die man da so schnell zusammengepumpt hat. Lassen Sie uns das Thema Corona abschließen mit der Frage, würden Sie den Menschen empfehlen, freiwillig sich impfen zu lassen, wenn der Impfstoff, der jetzt händeringend gesucht und innerhalb weniger Monate fertiggestellt werden soll, was sonst 5 bis 15 Jahre dauert, würden Sie empfehlen, sich freiwillig schnellstmöglich vor diesem Killer-Virus Corona impfen zu lassen?
Ja, ist schon fast eine rhetorische Frage.
Das ist eine rein rhetorische Frage, aber ich stell sie dem Experten.
Natürlich nicht. Ich kann es begründen, dieser mRNA-Impfstoff, eine neue Generation von Impfstoffen, noch gar nicht erprobt. Ja, und das ist ein Impfstoff, der geht in die Keimbahn hinein. Das heißt, wenn ich einen Impfschaden habe, der bleibt nicht bei mir, der schadet nicht nur meinem Leben, den kann ich vererben, potenziell, auf meine Nachfolger, auf meine Nachkommen. Man kann das nicht ausschließen.
Ja. Warum unterscheidet sich dieser Impfstoff, der jetzt für Corona entwickelt wird, von bisherigen Impfstoffen?
Weil in unser Erbgut reingeht.
Okay.
Früher hat man einen, man nennt es attenuierten Keim, also einen abgetöteten oder abgeschwächten Keim, bekommen. Und dann war der zu schwach, um in uns eine Krankheit auszulösen. Aber dieser Keim ist im Immunsystem vorgestellt worden.
Ja.
Dann hat man Antikörper dagegen gemacht. Und dadurch hat man dann selber die Immunität entwickelt ohne die Krankheit gehabt zu haben. Das ist das Prinzip der herkömmlichen Impfung.
Warum macht man das jetzt anders bei den neuen Impfstoffen?
Ja, wahrscheinlich, weil man gleich alle 7 Milliarden Menschen impfen möchte. Mit diesem unerprobten Impfstoff gleich alle. Das ist ja das Ziel. Und unsere Regierung sollte eigentlich Schaden abwenden vom Volk. Und die arbeiten hin, ich verstehe das nicht, die arbeiten hin, dass jeder den Impfstoff bekommt. Erst dann kann es wieder zurückgehen zur Normalität. Wir können schon längst bei der Normalität sein. Denn was macht denn die Schweden? Die haben von Anfang an Normalität gehabt. Die haben nichts geschlossen. Und die haben eine Herdenimmunität erzeugt.
Ja.
Und wenn wir verschieben das alles nur.
Ja.
Also das hat, in meinen Augen ist das, wie es gelaufen ist, völlig falsch. Natürlich, wenn man nicht in der Verantwortung steht, kann man immer leicht kritisieren.
Ja.
Und ich möchte auch als Politiker nicht in der Pflicht stehen, wenn das RKI sagt oder Herr Drosten sagt, 1,3 Millionen Tote.
Ja.
Wenn das Beratende, die Regierung, das Beratende-Institut der Regierung sagt, müssen wir reagieren. Da habe ich volles Verständnis.
Ja. Die Frage ist, warum höre ich nur auf das Rätselraten und Klamauk-Institut in Berlin, wenn mittlerweile mehr als 100 renommierte deutschsprachige Ärzte alleine eine Gegenthese aufbringen, wenn vom Bundesinnenministerium und den beratenden Ärzten mittlerweile kritische Fragen gestellt werden und gesagt wird, was ihr da macht, ist gemeingefährlich, auf gut Deutsch. Wenn weltweit führendste, renommierteste Wissenschaftler, Mediziner, Ärzte, egal wie wir sie nennen, sagen, ihr macht da totalen Quatsch. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wissen Sie es besser? Also wissen Frau Merkel und Herr Spahn, dass Sie Scheiße erzählen? Und erzählen es uns, kapitalistische Macht dahinter zu stark ist und zu viel Druck aufbaut über die Pharmaindustrie, über die Gelder, über die Milliarden, die mit, ist ja nicht eine Impfung, weil nächstes Jahr kommt ja Covid-20 und dann kommt Covid-21. Ich muss ja jedes Jahr wieder neu an die Nadel. Also wir reden ja hier über Billionen jedes Jahr.
Ja. Also ich hoffe, Sie meinen es gut mit uns, aber ich kann es mittlerweile kaum noch glauben. Weil dieses Narrativ, diese Angstszene so aufrechterhalten, so krampfhaft aufrechterhalten, und weil sie nichts anderes zulassen. Weil auch alle Faktenchecker, das sind eigentlich Gesinnungschecker, und die ganzen vormals kritischen Journalisten, die berichten nur positiv. Der Spiegel Online, das kann man nachlesen, hat von Bill Gates 2,5 Millionen bekommen. Der Spiegel wäre vorher das Magazin gewesen, um sowas aufzudecken.
Ja.
Jetzt kriegt der Bill Gates oder die Regierung Hofberichterstattung. Keine kritischen Fragen.
Ja. Fokus das Gleiche.
Wenn also Menschen so eingeschränkt werden, dann müssten Journalisten kritisch fragen. Jeden Tag müssen die fragen, ist das richtig, was ihr macht? Und die Politiker müssen sich jeden Tag verantworten.
Ja.
Aber die Presse, das sind nur Klaköre, die klatschen nur. Da war das neulich ein Bericht, ein Kommentar von der in Tagesthemen von einem Journalisten, der hat gesagt, alle die jetzt auf die Straße gehen, das sind alles Spinner, Wirrenköpfe, irregeleitet. Ich gehöre auch dazu, alle Spinner. Ja. Und toll, dass wir die Frau Merkel haben, die uns so durch die Krise steuert. Also ich trinke keinen Alkohol, aber ich hätte beinahe Schnaps getrunken, als ich das gehört habe.
Ja, ja, also wenn Sie mich fragen, gehören Frau Merkel, Herr Spahn, Frau Klöckner und die ganzen Schwerverbrecher in Berlin wegen Volksverrat alle hinter Gittern. Das ist meine ganz klare Meinung dazu, um mich hier auch mal ehrlich zu positionieren. Was da gerade passiert, ist das größte Verbrechen am deutschen Volk, das ich jemals gesehen habe, oder das Verbrechen an der Menschheit, auch bei Ihnen in Österreich, in der Schweiz und weltweit, was gerade passiert. Aber gerade in Deutschland, bei unserem gut funktionierenden Gesundheitssystem, bei den Zehntausenden an freien Intensivbetten, die wir hatten, gerade im Papier des BMI, des Bundesinnenministeriums, wieder schön von 5 bis über 125.000 Toten aufgrund abgesagter und verschobener Operationen gesprochen. Und ich hoffe, dass die Klagewelle die Regierung erdrücken wird und dass die Verantwortlichen dazu auch zur Rechenschaft gezogen werden im Nachhinein. Alles, was wir hier machen können, ist, die Menschen ein bisschen wachzurütteln, zu sensibilisieren, wie viel Macht die Pharmaindustrie, die Pharmalobby hat. Und wenn man sich anschaut, dass Herr Spahn ja früher auch Pharmalobbyist war und sein Ehemann und Partner jetzt immer noch den Job hat, den er vorher hatte, dann man muss eigentlich nicht mal so clever sein, um 1 und 1 zusammenzählen zu können. Selbst wenn ich 1 und 1 zu 3 zusammenrechne, darf ich das sehen und kann mir die Geldströme anschauen, die da fließen, darf meinen Menschenverstand einschalten und die Hunderttausenden von Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ich war auf der Straße, auch ich habe bei einer Demo gesprochen, die machen mir wirklich Hoffnung. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, auch dass Mediziner wie Sie, Ärzte wie Sie, Entschuldigung, sich so kritisch, ich bemühe mich, es richtig zu sagen, sich so kritisch äußern. Ich möchte gerne, wir haben noch 8 Minuten, gerne noch ein paar Fragen aufgreifen zum Abschluss, weil wer mehr wissen möchte über Corona, darf gerne bei Ihnen schauen. Sie äußern sich sehr, sehr kritisch in den sozialen Medien. Der kann auch gerne bei mir nachschauen. Ich habe auch sehr viele Videos zum Thema gemacht. Wer über die Themen der Nahrungsergänzung und Vitamine, Mineralstoffe oder auch Krebs mehr wissen möchte, da haben Sie Ihre Bücher, die ich als sehr empfehle, eben auch schon gezeigt. Also da darf jeder für sich mehr in die Tiefe gehen. Wir haben hier nur begrenzt Zeit leider in diesem Podcast. So, ich schaue jetzt gerade mal hier, was wir so für Fragen haben. Das ist eine schöne Frage hier, finde ich. Wenn Sie aus 3 Nahrungsergänzungsmitteln auswählen müssten, welche 3 wären das?
Vitamin C, Vitamin D, Magnesium. Und Selen, wenn ich noch eins zufügen darf, Selen auch noch.
Warum ist Selen so wichtig?
Das wichtigste Antioxidant in der Zelle, ein Krebsschutz in der Zelle. Und sogar Krebspatienten leben länger mit einem höheren Selenspiegel. Und wir haben selenarme Böden. Wenn es nach Guatemala gehen, das sind die Weltmeister im Selenspiegel im Blut, Kanada hat hohe Spiegel. Wir haben tiefe Spiegel, wenn wir von den Böden hier essen, haben wir tiefe Spiegel Selen. Ich messe es bei jedem Patienten und die haben alle einen Mangel.
Vielen Dank. Klare Frage, klare Antwort. So, ich schau mal weiter. Auch eine schöne Frage. Wie ist es mit Supplementieren bei Kindern? Kam eben auch im Chat die Frage, Kleinkinder, sollte man schon, wenn ja, in welcher Art und Weise, wie kann man das am besten machen?
Also Kinder im Winter Vitamin D, ganz wichtig. Was macht der Kinderarzt meistens ohnehin? Dann bei Kindern würde ich anfangs nicht so viel machen. Die Kinder haben eine somatische Intelligenz, eine Körperintelligenz. Kinder essen oft ganz verrückte Sachen und die Eltern sagen, bah, das darfst du nicht. Aber dann ist irgendwas drin in dem Essen, was die Kinder gerade brauchen. Die spüren das noch. Schwangere haben das auch. Schwangere essen manchmal ganz quer durch den Garten. Völlig, die Sachen sonst nie schmecken würden, weil da irgendwas drin ist, was die jetzt gerade brauchen. Und der Körper sagt ihnen das.
Ja.
Und diese somatische Intelligenz geht verloren, wenn die Kinder viel sitzen müssen, Schule oder hinter Gameboy. Dann geht das leider verloren.
Großartig. Das Thema intuitive Ernährung. Das hatten wir letztens im Podcast mit der großartigen Dr. Mareike Awe. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, hört euch den Podcast an. Da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Ich möchte Ihnen gar nicht so über den Mund fahren. Ich versuche noch ein paar Fragen in der begrenzten Zeit durchzubekommen. Und das zu machen. Genau, die Frage hatten wir eben schon beim Thema Vitamin D. Ich habe sie nicht gestellt. Wie viel Vitamin D pro Tag? Bei Vitamin C haben Sie gesagt, zwischen 5 und 10 Gramm pro Tag. Intravenös auch gerne mal 15. Bei Vitamin D wie viel?
5000 Einheiten am Tag im Winter. Und wenn man viel draußen ist im Sommer, braucht man nichts nehmen. Und wenn man viel im Büro sitzt und am Wochenende ein bisschen draußen ist, dann reichen vielleicht 3000 Einheiten.
Auch das eine klare Antwort. Vielen Dank. Und wir haben so viele Fragen, das ist unfassbar. Das ist auch eine schöne Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ist Fasten gesund oder ungesund?
Gesund.
Ist gesund. Warum?
weil der Stoffwechsel wird umgestellt. Man kann entgiften, entschlacken. Mhm. Jede Religion hat ein Element des Fastens, scheint ein tieferer Sinn dahinter zu stecken. Reinigt den Körper und stärkt den Geist.
Mhm. Ist es da relevant, auf welche Art und Weise ich faste? Also gibt ja das intermittierende Fasten, 16 Stunden nichts essen.
Das kann man jeden Tag machen, aber ja, kommt ja nicht so tief ins Fasten hinein, in die Ketose hinein, in die Fettverbrennung hinein, wie wenn ich es am Stück mache, das Fasten. Intermittierendes Fasten ist gut für jeden Tag. Und ich empfehle jedem Menschen, einmal im Jahr 6 Wochen in die Ketose zu gehen. Das heißt, entweder gar nichts essen oder zumindest keine Kohlenhydrate essen. Weil dadurch sämtliche Krebszellen, die wir haben könnten, und wir alle haben Krebszellen, immer ist es normal, dass diese Krebszellen einmal im Jahr konsequent weggehungert werden durch diese Ketose, dass den Körper wieder auf Werkseinstellung zurücksetzt. Weil das ist eigentlich die Werkseinstellung. Kohlenhydrate essen die Menschen erst in diesem Ausmaß seit 6000 Jahren Ackerbau und Viehzucht. Also vorher war der Mensch fast immer in der Ketose. Das ist der Urzustand. Und das kann man durchs Fasten simulieren und Krebszellen weghungern und dann hat man wieder ein Jahr lang Ruhe.
Das heißt, wenn ich in diesen 6 Wochen nichts esse, was führe ich zu dem Körper in den 6 Wochen?
Ja, also 6 Wochen gar nichts essen, das werden die meisten nicht schaffen. Aber 2-3 Wochen kann man leicht schaffen. Wenn ich faste, soll ich trotzdem hochdosiert Vitamine geben. B-Komplex, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin D im Winter, um die ganzen Stoffe, die ganzen Giftstoffe, die freigesetzt werden, die fettlöslichen Gifte, muss ich wassergängig machen. Und das geht halt über diese Vitamine. Und darum, und was man auch machen sollte, im Fasten trotzdem Eiweiß nehmen. Ich empfehle dann zum Beispiel Eiweißpulver mit ganz wenig Kohlenhydraten. Man ist damit kalorisch nüchtern und verhindert aber den Muskelabbau. Also wenn der Körper keine Kalorien mehr bekommt, dann nimmt er die erste Zeit, nimmt der Körper eigenes Eiweiß und macht daraus neuen Zucker fürs Gehirn. Das ist das nennt man Gluconeogenese. Und bis dann wirklich die Fettverbrennung anspringt, hat man oft schon 2-3 Kilo Muskelmasse verloren. Das möchte ich verhindern durch die Eiweißsubstitution. Auch dass das Immunsystem nicht angegriffen wird durch die Gluconeogenese, gebe ich ja Eiweißsubstitution. Ich bleibe dabei nüchtern und schütze meine körpereigenen Substanzen.
Großartig. Vielen, vielen Dank. Wir haben ganz, ganz viele Fragen, die jetzt gestellt wurden, auch schon im Lauf des Interviews beantwortet, habe ich gesehen. Wir sind an vielen Stellen in die Tiefe gegangen und wir haben jetzt die letzten 45 Sekunden, bis der Stream hier bei Instagram abbricht. Vielen lieben Dank an die dauerhaft über 300 Live-Zuschauer hier drauf. Danke für die vielen tollen Fragen. Vielen Dank an Dr. Michael Spitzbart und wie immer im Lebe mutig Live-Podcast gehört das Schlusswort meinem Gast.
Achtet auf euch, ein wichtiger Grundsatz, jeder Mensch hat 2 Leben. Das zweite beginnt dann, wenn man gemerkt hat, dass man nur 1 hat. Je früher man das gemerkt hat, desto besser.
Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, viele Grüße nach Salzburg und euch allen einen großartigen Tag. Bleibt gesund.
Macht's gut. Ciao.